Willkommen bei Scale & Flow, dem Podcast, in dem smartes Businesswachstum auf echte Leichtigkeit trifft. Hier bekommst du keine leeren Business-Phrasen, sondern ehrliche Stories, mutige Entscheidungen und die Strategien hinter nachhaltigem Erfolg. Übrigens, diese Episode wird dir präsentiert von Netzwerk Gold, dem Impact-Netzwerk für erfolgreiche Unternehmer. Mehr dazu in den Shownotes. Freue dich auf Episoden mit Tiefgang, spannende Gäste mit ihren größten Learnings und den echten Behind-the-Scenes-Momenten ihres Erfolgs. Feier mit ihnen alle Erfolge und ihren Mut, erhalte ebenso den ungeschönten Blick hinter die Kulissen des Unternehmertums. Und hier ist deine Gastgeberin, Carolin Zimbrich, Business-Strategin, Funnel-Queen und die Frau, die aus deiner Expertise ein profitables Business mit System macht. Bereit? Dann lass uns starten. Willkommen bei Scale & Flow. Hier wird nicht nur geredet, hier wird gewachsen.
Was 2021 als spontane Idee begann, ist heute ein wachsendes Unternehmen mit hunderten Kunden im deutschsprachigen Raum, in dem sich alles um E-Mail-Marketing, Funnels und Automation dreht. Er und sein Team betreuen vom Starter bis hin zu wirklich großen Namen in der Online-Marketing-Szene und sorgen dafür, dass die Systeme laufen, dass E-Mails ankommen und deren Funnels auch wirklich performen. Privat ist er wirklich tief im Ruhrpott verwurzelt, ein Familienmensch und engagiert sich ehrenamtlich im Katastrophenschutz. Und vielleicht ist auch genau das sein Erfolgsgeheimnis, die Ruhe zu bewahren, dann, wenn es wirklich brennt. Heute sprechen wir über wirklich einen der größten Reseller von ActiveCampaign mit ja wirklich einem deutschsprachigen Support, was, glaube ich, ganz, ganz vielen Menschen da draußen gar nicht bewusst ist. Herzlich willkommen, Stefan Kessels von E-Mail Conversion.
Hallo, vielen Dank.
Erzähl, also 2021 hat diese spontane Idee begonnen, einen deutschsprachigen Support für ActiveCampaign zu starten. Ist dir das zugefallen? Hattest du morgens spontan die Idee, Mensch, da müssen wir das machen? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
Im Grunde genommen kommen wir ja aus der Online-Marketing-Welt, haben 2020 gegründet. Seit 2016 bin ich aber schon im Online-Marketing verfallen. Und so haben wir quasi ganz viel gemacht im Bereich Online-Marketing, vom Webseitenbau über Social Media bis hin zu E-Mail-Marketing. Und den Bereich haben wir 2021 so ein bisschen ausgebaut. Da habe ich eine Weiterbildung gemacht bei einem sehr engagierten E-Mail-Marketing-Menschen, auch aus dem Ruhrgebiet. Ich bin mir sicher, du kennst ihn auch. Und wir hatten für unsere Kunden eh häufig ActiveCampaign im Einsatz, einfach weil es ein Tool ist, was gut verständlich ist, wo man viele Funktionen hat. Und so kam dann nach dieser Fortbildung, die ich da gemacht habe, der Gedanke, okay, was gibt es denn mehr als ein reines Affiliate-Programm, wo man ein paar Gebühren abgreifen kann und wo man wirklich ja, noch mehr für seine Kunden rausholen kann. Und so bin ich dann zu diesem Partnerprogramm von ActiveCampaign gekommen, zum Reseller-Programm, vornehmlich aber eigentlich nur für unsere eigenen Kunden, einfach um die noch besser betreuen zu können. Und durch meine Vernetzung in die Welt der virtuellen Assistenten und anderen Online-Marketing-Menschen, die ich zu dem Zeitpunkt kannte, wurde es dann Schritt und Schritt immer mehr so zum Selbstläufer. Ja, und jetzt ist es so, wenn man ActiveCampaign sucht bei Google oder jemand fragt, ActiveCampaign, erkennst du einen, dann fällt ganz häufig unser Name, ohne dass wir ganz organisch was dafür tun, ne? Also ganz viel kommt bei uns wirklich aus der Bubble, weil halt diese Kernzufriedenheit da ist.
Ja, und vor allem, weil, und ich glaube, das ist was, was vor 21 definitiv ein Mangel hier im deutschsprachigen Raum war, dass wir einfach einen deutschen Support haben, dass ich einfach wirklich eine Anlaufstelle habe, dass, und ich habe das selber schon das ein oder andere Mal ausprobieren dürfen, ja, irgendwas ging nicht, da fehlte ein Menüpunkt, dieses, jenes, welches. Und ich habe einfach, ja, binnen, ich sag mal, in der nächsten halben Stunde eigentlich sofort eine Antwort gehabt, entweder mit, das und das ist die Lösung, kleinen Moment, wir kümmern uns dann drum. Oder aber, super, dass du Bescheid gesagt hast, wir kümmern uns, ist ein bisschen komplizierter, aber wir kriegen das wieder hin. Und das habe ich natürlich, wenn ich mich nur an den US-Konzern wenden kann, Entweder aufgrund vielleicht von Sprachbarriere nicht. Klar, mittlerweile sind die Chatbots, die da im Hintergrund arbeiten, auch wirklich ganz nett, dass sie das meiste sofort ja dann in die entsprechende Sprache transkribieren, beziehungsweise dann auch übersetzen. Aber es ist natürlich was ganz anderes, wenn ich wirklich eine deutsche Anlaufstelle habe. Ist das was, was dir aufgefallen ist, dass das auch wirklich eine richtige Lücke hier am Markt schließt?
Nicht direkt. Also das ist uns natürlich aufgefallen, als immer mehr Kunden kamen. Ne? Klar, wenn du halt jemanden hast, der selber 10 Kunden hat und 8 davon ziehen zu einem um, dann merkt man halt, okay, du hast dieser einen Person, die dir gerade 8 Kunden bringt, ja, so unwahrscheinlichen Mehrwert geboten, dass er 8 Kunden, die ja separat mit uns so gesehen einen Betreuungsvertrag abschließen, davon überzeugt, zu uns zu wechseln. Und das ist, glaube ich, dieser ja, dieses Licht, was dann aufgegangen ist, dass, ey, was wir machen, das ist weit mehr als einfach nur irgendwelche Support-Tickets beantworten. Denn wir schreien es genauso raus, wie man es hier im Pott macht. Wenn wir sagen, ey, das ist Kacke gerade, was hier ist, dann sagen wir das auch ungeschönt, ob es jetzt ActiveCampaign ist oder nicht. Ne? Und ich glaube, das Schlimmste, was man im Support machen kann, ist wirklich alles über den Klee zu loben und es auf den Endnutzer dann so abzuwälzen, dass es gerade nur bei dir ist. Ne? Genau.
Ist es denn so, dass ihr als Reseller einen ganz anderen Draht zu ActiveCampaign habt? Also, dass ihr da wirklich so eine, ja, so einen wirklich heißen Draht hin habt, dass ihr sagen könnt, hey, da ist wirklich ein Bug drin oder da ist ein Fehler, oder wie können wir dem Kunden helfen? Also kann ich mir auch das vorstellen, dass das viel, viel schneller geht?
Genau, also wir haben einen separaten Kontakt bei ActiveCampaign. Im Grunde genommen, um das Konstrukt vielleicht einmal kurz zu erklären. Du hast jetzt ein Problem bei uns, gerade mit ActiveCampaign, irgendwas funktioniert nicht. Du schreibst uns eine E-Mail oder rufst uns an. Wir sind auch per Telefon erreichbar, was auch ganz, ganz wenige nur machen. Und dann können wir weit über 80% der Fälle sofort lösen. Entweder weil es sich um ein wiederholendes Problem, in Anführungszeichen Benutzerfehler handelt, oder es einfach blöd von der Programmierung ist, dass man nicht weiß, wo man da suchen muss. Und diese Basic-Sachen, die können wir abdecken. Ne? Sobald es dann natürlich in den Bereich geht, Technik, okay, der Server funktioniert gerade nicht, Menüpunkt wird nicht ausgespielt, oder alles, was noch deeper ist. Ne? Und vor ein paar Wochen, wir haben jetzt hier gerade das Podcast-Interview, vor ein paar Wochen gab es diesen großen Server-Crash. Ja? Da ging ja fast gar nichts mehr, was sowohl ActiveCampaign als auch viele andere Systeme anging. Da ist natürlich uns dann auch so ein bisschen die Hände gebunden, weil wir natürlich dann auch nicht mehr durchkommen. Das ist aber natürlich die absolute Ausnahme. Und in den meisten Fällen, wenn dann wirklich sowas ist, Menüpunkt wird nicht angezeigt, E-Mails gehen nicht raus, Sachen werden abgeschnitten, dann wenden wir uns direkt an ActiveCampaign. Und dadurch, dass wir Reseller sind und sehr, sehr viele Konten unter uns haben, ja, ist natürlich dann noch eine andere Wahrnehmung nochmal da. Unabhängig davon, dass wir natürlich einen Partner-Support haben. Und dann ist die Problembehebung häufig nicht schneller, als wie wenn es vielleicht so gewesen wäre, dass du dich selbst an die gewendet hättest. Aber du hast damit nichts mehr zu tun und wir haken danach. Ne? Also wir drücken da wirklich Salz in die Wunde und fragen, wenn es sein muss, auch mehrfach täglich nach, wie denn jetzt der Stand der Dinge ist. Ne? Und das sorgt dann natürlich dafür, dass dann da auch die Wahrnehmung eine ganz andere ist, nämlich das Problem wird jetzt behoben. Und das geht aber natürlich nur, wenn man wirklich diesen Laster im Hintergrund hat, wo viele Konten drauf sind, einfach um diesen gewissen Druck auch ausüben zu können.
Ja, ich wollte es gerade sagen. Also ich glaube, das ist natürlich dann in dem Moment sehr, sehr hilfreich, einfach Druck ausüben zu können, weil man dann, ich sag mal, so eine kleine Marktmacht letztendlich natürlich auch hat und sagt, hey, ne, also hier stehen ein Haufen Kunden letztendlich dahinter. Es ist was völlig anderes, als wenn ich Standard-Normal-User mal eben kurz bei ActiveCampaign klingeln und die sich dann denken, naja, was interessiert es eine Eiche, so wie wir im Pott sagen würden. Ja, es ist also es ist so. Und ja, also ich meine, auch ich war ja vorher ganz normal in dem US-Konzern letztendlich ja quasi angebunden und hatte auch da ganz normal den normalen Service. Und ich würde sagen, ich habe da auch Antworten bekommen. Ja, also es war jetzt nicht so, dass man da letztendlich im Regen steht, aber nichtsdestotrotz, es war anders. Es war definitiv anders und es ist für mich definitiv leichter, wenn mal was ist. dass ich über euch letztendlich da viel smarter und viel eleganter letztendlich durchkomme. Wobei ich ja auch für mich sagen muss, Mensch, die Technik, die erschreckt mich ja letztendlich gar nicht. Ich kann mir in den meisten Fällen ja eigentlich immer selber helfen. Ich weiß aber, wie viele da draußen einfach überfordert sind mit der Technik. Und dass die dann einfach wirklich froh sind, dass sie einfach wirklich einen deutschen Ansprechpartner haben. Lass uns doch aber mal eben kurz auf diesen kleinen lustigen Serverausfall zurückkommen. Ich glaube, das ist für ganz viele da draußen ein spannendes Thema, um sich vielleicht auch mal bewusst zu machen, wie abhängig wir eigentlich sind, ne? Also es waren ja die Amazon-Server, die da draußen mal eben kurz gesagt haben, ach, auf Wiedersehen, ja, für heute machen wir mal Pause. Ich glaube oder weiß noch aus alten Quellen, dass das auch noch recht fragile Systeme sind, die da laufen. Und die denken sich natürlich auch, hey, was sollen wir die Technik aufrüsten und andere Serverschränke letztendlich aufsetzen? Die alten tun es doch auch gerade noch. Und zwar einfach so lange, bis der große Crash letztendlich kommt. Hast du das selber in eurem System mitbekommen? Hast du es mitbekommen, weil Kunden sich beschwert haben? Welche Systeme sind bei dir alle ausgefallen?
Ja, das war ein ganz spannender Montag. Wir haben es tatsächlich nicht selber mitbekommen, sondern erst durch Kunden. Und kamen, als uns der erste Kunde Bescheid sagte, aber auch noch bei uns ins System rein. Das war dann, okay, da scheint gerade was Temporäres zu sein. Probier es einfach gleich nochmal, weil zu dem Zeitpunkt war auch die Statusseite zum Beispiel von ActiveCampaign einfach noch nicht, dass da irgendwie ein Fehler angezeigt worden ist. Das ist für uns auch immer so mit die erste Anlaufstelle, wenn mehrere Kunden sich melden, okay, gibt es gerade von ActiveCampaign eine Statusmeldung, es funktioniert was nicht. Gab es nicht, ne? Und dieser Servercrash war ja so gegen 9:30 Uhr ungefähr. So gegen 10 hat der erste Kunde sich gemeldet, ey, ich komme da nicht rein, könnt ihr mal schauen, was ist da los? Dann wurden es aber immer mehr, ne? Und das haben wir schon dann krass gemerkt. Dann haben wir auch mal geguckt, okay, was geht denn gerade ab? Und wir haben aber auch nichts Verlässliches gefunden. Wir haben im Internet geschaut, irgendwann hat die Stuttgarter Zeitung irgendwie irgendwas von einem Serverausfall berichtet, mit als eine der ersten. Ja, wir haben es dann selber validiert, damit, dass wir bei Canva nicht mehr reinkamen und dass wir dann auch bei uns in ActiveCampaign nicht mehr reinkamen, dass wir in unser Reseller-Portal nicht mehr reinkamen. Und so kam dann eins irgendwie zum anderen, dass wir uns ausgemalt haben, okay, da muss gerade was Größeres sein. Dann fiel auch unser Ticketsystem noch aus, wo all unsere Tickets reinlaufen, was halt auch irgendwie verwurstelt ist mit diesen Servern. So standen wir dann auch irgendwann relativ, ja, blöd hier. Aber wir haben zum Glück Backup-System. Das heißt, alle Tickets, die reinkommen, laufen über ein E-Mail-Postfach, über das wir dann von einem anderen Server nochmal senden können, sodass wir da zumindest handlungsfähig waren. Genau, und irgendwann gegen 11, 11:30 Uhr kam dann von ActiveCampaign auch die Meldung, dass da ein größerer Ausfall ist, der aber nicht auf ActiveCampaign zurückzuführen ist. Ja, und der hat natürlich dann bis dienstags morgens auch dann angehalten, ne? Das war natürlich schon eine lange, lange Zeit, wobei dann erste Sachen so gegen 18 Uhr auch wieder funktioniert haben, ne? Aber die Entwarnung kam wirklich erst am nächsten Tag.
Ja, es hat Kreise gezogen. Es war ja, wie gesagt, wie du gerade schon sagtest, ne, also es waren ja mehrere Plattformen davon betroffen. Und ja, es ist einfach auch, ich sag mal, mit der größte Anbieter da drüben über dem großen Teich. Und ja, wenn da dann letztendlich dann mal der Stecker gezogen wird, aus welchen Gründen auch immer. Ja, und das finde ich immer so ganz wichtig, dass man da mal hinguckt, um zu sagen, hey, also wo habe ich all meine Daten liegen? Lege ich gerade alle goldene Eier in ein Nest hinein und was passiert, wenn mir dieses Nest halt zerstört wird? Ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema und ich weiß nicht, ob sich viele dessen bewusst sind. Wie viel Gedanken um IT-Sicherheit machst du dir?
Ziemlich viele. Also IT-Sicherheit hat für uns so mit den höchsten Standard, den wir eigentlich hier im Unternehmen auch rausbringen. Also sobald ja jemand unser Portal knacken würde, wo alle unsere Kunden drin sind, das ist eine Katastrophe, ne? Also wir haben ein Service-Login für jedes Konto. Da wird zwar protokolliert, wann wir uns einloggen, ne? Aber wenn da jemand natürlich Unfug mitmachen könnte, wäre eine Katastrophe. Wir nutzen verschiedene Passwort-Generatoren, wir haben Passwort-Manager. Wir haben überall, wo es geht, die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiv. Aber auch da haben wir beispielsweise Backup-Codes hier bei uns in einem Safe liegen. Einfach, falls da das System mal ausfällt, damit wir dann zumindest da nochmal über einen Backup-Code reinkommen würden. Ne? Und ich glaube auch, gerade dieses Thema, man muss auch offline irgendwelche Daten haben, ist ganz, ganz wichtig, weil ja, ein Serverausfall ist temporär. Aber was passiert, wenn dein Konto gehackt wird? Ne, wenn du nicht mehr in dein Postfach kommst, wo alle Sachen drin sind, wenn dein Passwortmanager gehackt ist und du hast gar keine Daten mehr. Das heißt, wir sind absoluter Fan davon, auch Offline-Daten zu haben. Und das hat uns tatsächlich in dem Fall dann auch so ein bisschen den Hintern gerettet, dass wir das hatten, dass wir zumindest alle unsere Kunden dann nochmal hätten erreichen können, wenn der Server längerfristig ausgefallen wäre. Aber auch da gilt natürlich, muss man sich Gedanken machen, wie sichert man diese Daten, diese Offline-Daten? Und es sind natürlich Offline-Daten, die dann an einem gewissen Ort liegen.
Ja, ich
Aber
glaube, viele machen sich wenig Gedanken darum oder denken sich, ah, wenn einer meine Daten hat, was soll er schon über mich wissen? Das ist doch total egal. Und aber so dieses Ausmaß und der Dominoeffekt, der dann einfach letztendlich entstehen kann, ich glaube, darüber sind sich einfach ganz, ganz viele gar nicht wirklich bewusst.
genau. Das Problem ist ja auch, die Welt lag ja nicht auf diesem einen Server, sondern dieser eine Server oder diese eine Rechenzentrum war ja Bestandteil von einem ganzen Netzwerk. Aber das heißt, wenn ein Netzwerk ausfällt oder dieses Rechenzentrum ausfällt, dann kann halt kein anderer mehr darauf zugreifen, ne? Selbst wenn halt die Daten selbst vielleicht auf einem Server, einem Rechenzentrum liegen, was auf einem anderen Kontinent ist, ne? Wenn aber die Schnittstelle zu einem anderen Rechenzentrum nicht mehr da ist, dann funktioniert es halt nicht mehr, ne? Und das ist halt so ein bisschen die Krux.
Ja.
Genau. Andererseits, ne, man muss natürlich auch sagen, vor ein paar Jahren war Facebook down, war Instagram down. Da haben alle gesagt, ja, mach dich unabhängig, bau dir deine E-Mail-Liste auf. Ja, eine E-Mail-Liste ist aber auch nicht das Allheilmittel, muss man auch sagen, ne? Auch da kann es natürlich zu so Serverausfällen kommen. Und ich glaube einfach der Mix, dass man sich sehr breit aufstellt, um mit seinen Leads, mit seinen Kontakten in Kontakt zu treten, ist am Ende das Geheimnis, um sich da abzusichern gegen sowas.
Auf jeden Fall. Also da sprichst du was Tolles an, wirklich so den Mix von allem zu haben. Unter anderem natürlich auch mal zu überlegen, und auch da die schöne Frage nach draußen an alle in Bezug auf IT-Sicherheit. Wie oft machst du ein Backup von deiner E-Mail-Liste? Ja, also auch das. Es ist ja ein leichtes, einfach mal auf Export zu klicken, weil dann hätte ich im Falle des Falles, wenn ich an meine Systeme nicht drankomme, zumindest eine CSV irgendwo in meinem Datensystem liegen und auch da nach Möglichkeit in einer guten Ordnerstruktur, dass ich die Sachen auch wiederfinde, wenn ich sie suche oder auch gut benannt vor allem. Und dann hätte ich wenigstens die Möglichkeit, einfach einen Standard-Mail-Verteiler letztendlich aufzumachen,
Genau.
der natürlich viel zu viele Daten letztendlich hätte, ne? Also könnte man dann wahrscheinlich auch besser häppchenweise alles machen, aber zumindest hätte ich die Daten meiner Kunden. Ich hätte zumindest auf jeden Fall meine E-Mail-Liste und könnte damit irgendwo anders hinziehen, wenn ich denn wollte. Aber wer macht das schon?
Die wenigsten, das muss man leider sagen. Also ist wirklich so. Und das Schlimme in Anführungszeichen ist ja, man kann es ja sogar automatisieren. Man kann zum Beispiel bei ActiveCampaign ja sagen, ey, exportiere jeden Kontakt, der reinkommt, automatisch in Google Sheet. Und das kann man wiederum automatisiert herunterladen. Ne? Also die Möglichkeiten sind ja da. Sie werden halt nicht genutzt.
Aber du musst es nur machen,
Wie
ja.
viele Kunden sehe ich, die noch nicht mal die Zwei-Faktor-Authentifizierung anhaben? Ne?
Oh, yes.
Und es ist halt so, dass das Kernstück eigentlich, ne? Die E-Mail-Marketing-Liste, da verdienst du in der Regel wirklich dein Geld. Ne? Also du holst deine Leads hier ab und sie landen in deiner E-Mail-Marketing-Liste und damit verdienst du dann Geld. Und wenn das halt einfach nicht mehr gegeben ist, das ist ja ein Problem. Ne? Also.
Ja, also 2FA ein Riesenthema. Auch da der Hinweis auf jedem sozialen Netzwerk, völlig egal, wo du einen Account hast, immer 2FA aktivieren. Guck, dass du deine Mobilnummer letztendlich mit hinterlegt hast. Weil, also wenn, und ich habe es schon so oft erlebt, dass Konten gehackt wurden und es meistens noch irgendwie möglich war, nochmal eine andere Hintertür zu nutzen. Aber bei den meisten ist dann ja so dieses auch damit krass überfordert in dem Moment. Keine Chance mehr ans Konto dran zu kommen. Ich habe das bei einem witzigen Konto von mir, da geht es um TikTok. TikTok hatte irgendwann mal die Möglichkeit, sich mit Instagram anzumelden. Und irgendwann haben sie die Funktion aber weggenommen. So, und wenn du dann natürlich im Hintergrund, also wenn du dann in dem Moment nicht drüber nachgedacht hast, dass es natürlich auf jeden Fall Sinn macht, ja, dir noch zwei bis drei andere Wege zu diesem Account dazu zu holen, also sprich E-Mail-Adresse hinterlegen, Mobiltelefonnummer hinterlegen, ne? Wenn du das aber nicht gemacht hast in dem Moment, weil es war so unwahrscheinlich viel anderes Zeugs los, ja, dann ist das definitiv ein Account, der bleibt im Nirvana. Du hast null Chance, weil du kannst nicht beweisen, dass du das bist. Du bekommst dann, also du hängst dann in einer Supportschleife von, ja, wir schicken dir dann den Bestätigungscode an die E-Mail-Adresse. Ja, Leute, aber den Zugang gibt es ja nicht mehr. Ja? Also ihr könnt da so viel hinschicken, wie ihr wollt. Das wird immer im Nirvana landen. Das kommt ja einfach alles gar nicht an, ja. Und von daher hast du dann, also du bist da wirklich gekniffen in dem Moment und kannst dann nur sagen, ja, es war schön mit dir, lieber Account. Dann halt ab jetzt nicht mehr.
Das stimmt. Ähnlicher Fall, geht in dieselbe Richtung. Man nutzt eine E-Mail, hat eine Domain, richtet sich eine E-Mail-Adresse drauf ein, lässt diese Domain aber auslaufen.
Der
Ja?
Traum.
Der nächste, der die Domain registriert, im besten Fall war es die Info-Ad-Adresse von dir, richtet sich diese E-Mail-Adresse ein, und hat alle E-Mails, die dann auflaufen auf dieser Adresse. Ne?
Oh
Also,
ja.
ja. Also, ich
Ja.
glaube, da draußen machen sich viele einfach nicht genug Gedanken, was so dieses Thema Sicherheit und was ist, wenn abgeht. Also das würde ich schon so unterschreiben, ja.
Ja, das auf jeden Fall. Und wenn Sie sich dann Gedanken dazu machen und Sie dann natürlich damit konfrontiert werden, dass das natürlich nichts ist, was man in einem Unternehmen für ehrenamtliche Dienste irgendwie leisten kann, dann ist so diese Sache, ich glaube dann doch nicht. Ja, so wichtig ist mir das Thema dann auch wieder nicht. Aber ganz viele haben, wie gesagt, einfach so diese Konsequenz, die es einfach heißen würde. Also, dass sie da wirklich krass mit ihrem Unternehmen spielen. Das haben
Ja.
einfach ganz, ganz viele nicht auf dem Schirm. Von daher ist wirklich die Idee oder das, was du vorhin sagtest, ne, so dieser Mix von ist einfach super wichtig plus Sicherheit. Und da finde ich nochmal wirklich mal spannend hinzugucken, wie bist du da überhaupt gelandet? Also du hast ja am Anfang gesagt, du hast dich schon immer so ein bisschen mit Marketing und Co. auseinandergesetzt, war immer schon so ein bisschen deins. Im Vorgespräch hast du schon mal durchblicken lassen, du kommst eigentlich aus dem Einzelhandel. Wie war so der Weg von, also wo hast du angefangen, zu dem, dass wir uns heute hier unterhalten, Stefan?
Ja, also technikversiert war ich schon immer, also schon in der Kindheit, Jugend. Und dann führten die Wege so, wie sie führen. Irgendwie, okay, man macht eine Ausbildung, okay, was liegt da nah? Okay, man macht was im Einzelhandel, hat darum was zu haben, war aber nie so die Passion, die ich hatte, bin ich ganz ehrlich. Hat dann aber tatsächlich ein paar Jahre gedauert, ne? Also ich habe 2010 meine Ausbildung abgeschlossen und 2016 habe ich dann erst quasi mich nebenberuflich selbstständig gemacht im Bereich Marketing, ja, Technik irgendwie sowas, ne? Und dazwischen, beziehungsweise danach, war ich dann aber auch so im Bereich Technik angestellt. Das heißt, ich habe ganz viel mit Excel gemacht, aber auch da dann tiefer gehen mit Programmierung, einfach um noch mehr aus den Tools rauszuholen, weil mich so Standardsachen häufig irgendwann langweilen, die mich. Also wenn immer dasselbe ist, da muss immer so ein bisschen Pfeffer rein. Und ja, so hat sich diese Technikliebe immer weiter nach vorne gebaut. Und dann war irgendwann auch klar, ich habe keine Lust mehr auf diesen Einzelhandel. Und jetzt habe ich irgendwie alles gerade hier so automatisiert in dem Unternehmen, wo ich war, wie es halt ging, was die Systeme hergaben. Weil da ist man natürlich auch häufig dann an die IT gebunden, die dann die Systeme bereitstellt. Und dann war klar, okay, ich habe eine Geschäftspartnerin kennengelernt. Wir wollen irgendwas starten, irgendwas mit Marketing, weil das kann ich zumindest. Ja, dann haben uns im Dezember 2019 kennengelernt und Februar 2020 haben wir gegründet. Und seit Mai 2020 bin ich vollständig drin im Unternehmen. Und meine Kündigung habe ich abgegeben eine Woche vor dem ersten Lockdown. Das war natürlich schon so ein bisschen Achterbahnfahrt. Aber gut, wir haben 2025. Uns gibt es immer noch und genau.
Lass uns da einsteigen. Du hast deine Kündigung geschrieben. Du sitzt da am Tisch, schreibst sie mit der Hand, tippst die ein, wie auch immer. Was ging dir durch den Kopf?
Ging mir durch den Kopf, ey, du bist in Deutschland, irgendwie geht es immer weiter, ne? Gut, war so vom Setting halt so ein bisschen, okay, du hast gerade ein Haus gekauft vor 2 Jahren. Ja, willst auch die Zukunft noch mal haben, ne? Aber grundsätzlich irgendwie geht es immer weiter, ne? Und im Zweifel gehst du halt wieder zurück in den Einzelhandel, hat ja bisher auch funktioniert. Ja, mittlerweile weiß ich, ich bin so gesettet, wenn jetzt irgendwas schief läuft, dann kenne ich so viele andere Leute, wo man sicherlich auch einen Job finden würde, der nichts mit Einzelhandel zu tun hat, der aber genau dann in diesem Markt ist, wo man sich wohlfühlt, ne? Und das ist irgendwie was ganz Besonderes, finde ich, dass man sich über die Jahre so ein tolles Netzwerk aufbaut mit tollen Leuten und sich dann irgendwie alles so entwickelt. Ne? Also ich gehe gern mit dem Flow, wie man so schön sagt. Hör viel auf den Bauch. Natürlich irgendwie muss man natürlich auch schauen, dass die Zahlen irgendwie stimmen. Aber ganz viel ist so Intuition, go with the flow und am Ende wird alles gut.
War es denn bei euch so, also 2020 wirklich dann gestartet? War es denn dann bei euch so, dass die Zahlen immer gestimmt haben? Oder war das eher so ein bisschen, wir stolpern mal von einem ins nächsten?
Also gerade am Anfang haben wir ganz charmant eine GbR gegründet. Da war es so, das hat eigentlich fast immer funktioniert. Wir haben auch so eine Förderung bekommen, so für ein Jahr jeweils. Hat so ein bisschen die Unkosten gedeckt. Das hat funktioniert und dann hat sich so eins zum anderen ergeben, ne? Also gerade dafür, dass wir mitten in Corona gestartet haben, war das immer gut, muss man schon sagen. Irgendwann haben wir dann umfirmiert zur GmbH 2023 und das ist natürlich schon eine andere Welt, ne? Also sobald du in dem Game drin bist, ey, das ist, hätte mir das jemand vorher gesagt, weiß ich nicht, ob ich es nochmal machen würde, so wie wir es uns damals überlegt haben. Aber grundsätzlich geht es in die richtige Richtung. Also wir haben ein Wachstum immer, was unsere Konten angeht, haben uns mittlerweile fast ausschließlich nur auf E-Mail-Conversion spezialisiert. Das heißt, eigentlich ja, weit über 80% von den Sachen, die wir machen, sind wirklich E-Mail-Marketing. Ne? Ob es jetzt die reine Lizenzbetreuung ist oder auch Done-for-You-Dienstleistung. Ne? Und ja, solange wir das alles hier hinkriegen, wie wir es hinkriegen, passt das für mich auch. Ne? Also ich muss jetzt nicht 200.000 Euro mehr ausschütten am Ende des Jahres. Das investiere ich lieber irgendwie in Systeme, um es dann noch besser zu machen.
Also in das GmbH-Game bin ich auch bisher nie eingestiegen. Es hat für mich an ganz, ganz vielen Ecken und Kanten keinen Sinn ergeben. Zuzüglich, dass mittlerweile ist es ja auch so, dass Deutschland ja so nett ist, dass wir eine Wegzugsbesteuerung haben. Also es hat so einige Fallstricke natürlich. Was hast du denn ganz am Anfang für dich als Benefit, als Vorteil gesehen? Also ich bekomme es ja oft mit, dass ganz viele sich da draußen freuen und jubeln und ja, jetzt haben wir eine GmbH gegründet und wir haben gerade beim Notar alles unterschrieben. Und was war für dich damals der Benefit, zu sagen, wir machen das?
Zum einen natürlich so das Ansehen, muss man schon sagen. Das heißt, du hast wirklich was Solides jetzt in Händen, bist eingetragen als Geschäftsführer deiner eigenen GmbH. Und nach außen ist natürlich so eine Strahlkraft da, ne? Okay, aus der GbR wird jetzt eine GmbH. Das heißt, die machen es scheinbar doch ernst mit dem, was sie tun. Ja, das auf jeden Fall. Und aber natürlich auch das Thema Besteuerung, ne? Also, das ist ja schon deutlich angenehmer in der GmbH, weil es einfach viel planbarer ist. Das heißt, wir führen jeden Monat für uns Lohnsteuer ab und Co. Und haben nicht am Ende des Jahres hier den großen Batzen mit, ey, zahl mal bitte 50.000 Euro nach. Ne? Also die zwei Sachen sehe ich schon als den großen Benefit.
Gut, also Thema Steuern, ja, das darf jeder da draußen auf dem Schirm haben. Ich glaube, es gibt ganz viele, die haben dann zwischendurch auch immer so dieses schöne Erwachen, wo ich dann auch sage, so, hey, ja, aber so mit jedem Income, der ja einfach kommt, also nimm 50% von dem, was reinkommt, pack es irgendwo auf die Seite und geh da niemals dran. Damit fährst du ganz gut, so mit allem, was so kommt, entweder an Einkommensteuer, die du nachzahlen kannst, oder die schöne Gewerbesteuer, die den einen oder anderen dann zwischendurch dann auch nochmal erwischt. Wobei, also da habe ich mich irgendwann auch mal erschrocken, als meine Steuerberaterin mir dann eröffnet hat, so mal krass, also der Hebesitz bei euch, der ist ja krasser als in Düsseldorf, ja, das ist ja schon interessant. Und ja, und auch dann fängt man natürlich an, sich mit steuerlichen Themen noch mal ein bisschen mehr auseinanderzusetzen, wirklich zu überlegen, hey, was macht Sinn, was macht keinen Sinn? Oder aber ist es irgendwann einfach der einsame Briefkasten auf irgendeiner lustigen Insel da draußen? Hast du
Ja.
auch schon mal mit dem Gedanken gespielt?
Ja, also wir haben mit viel gespielt. Also natürlich, also ich meine, es gibt ja genug Möglichkeiten, wenn man wollen würde, zu sagen, ey, ich gehe jetzt nach Monheim oder nach Aurich und habe den günstigsten Gewerbesteuerhebesatz, den es gibt. Problem ist natürlich, du musst halt auch einen Betriebssitz da haben und irgendwie nachweisen können, dass du von da arbeitest. Sonst bist du halt ganz schnell in der Zweigstellenthematik. Ne? Von daher kam es für uns irgendwie so nie in Betracht, jetzt hier aus dem Ruhrgebiet, aus Essen wegzugehen. Wie es für eine weitere Firma aussehen würde, weiß ich nicht. Ne? Also ob wir es nochmal so machen würden, keine Ahnung. Aber was man schon sagen muss, was so ein bisschen die Krux auch ist zwischen dieser Einzelunternehmungssache, ob es jetzt Einzelunternehmen oder GbR ist, versus Kapitalgesellschaft, ist irgendwie auch, dass es nicht fair ist. Ne? Also zum Beispiel in der GbR durften wir uns einfach nicht diesen Corona-Inflationsbonus ausschütten. War nicht vorgesehen. Ja, jeder Einzelunternehmer da draußen wird es nachvollziehen können. In der GmbH wäre es gar kein Problem gewesen, ne? Da hätten wir uns jeder 3000 Euro so ausschütten können. Und sowas ist halt absolut nicht fair, ne? Dagegen steht natürlich dann, ey, du hast irgendwie weit über 500 Euro Steuerberaterkosten jeden Monat. Ja, also alles ist irgendwie nicht so ganz optimal, wenn man es mal bringen muss. Und man muss am Ende gucken, was passt für einen am meisten, wo sind die besseren Benefits, die man mitnehmen möchte. Und ja.
Wobei ich glaube, je nachdem, wo wir so in die deutschen Systeme hineingucken, finden wir ganz viele Lücken im System, wo wir sagen, hey, das ist definitiv nicht fair, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich glaube, wenn man so Thematik Krankenkasse und Co. letztendlich auch da mal reinschaut, ich glaube, auch das ist zu einem großen Teil einfach echt nicht fair. Ich habe letztens noch einen lustigen Vergleich gemacht und es stand ganz fett so in der Überschrift drüber, so dieses, es ist total egal, also so salopp gesagt, es ist total egal, ob du was verdienst oder ob du irgendwie bist, weiß ich nicht, 2.000, 3.000 Euro verdienst, du wirst immer prozentual mit demselben Hebesatz letztendlich berechnet, wo ich dachte, hey, das ist auch schon ein Statement zu sagen, also dass jemand, der quasi nichts verdient, das gleiche bezahlen soll, wie jemand, der einfach um ein Vielfaches mehr verdient, das macht irgendwie auch in meinem Kopf so gar keinen Sinn, aber ich glaube, da haben wir ganz viele Lücken im System und
Ja.
auf der anderen Seite, sagtest du ja auch vorhin, man braucht sich in Deutschland ja eigentlich überhaupt gar keine Sorgen machen. Das ist so, man fällt ja eigentlich hier immer wieder auf die Füße und trotzdem haben wir so ein krasses Ungleichgewicht an ganz vielen Stellen.
Ja, das stimmt definitiv, ne? Also das, ja, aber ich glaube, wenn man sich bewusst macht, dass einfach das Schlimmste, was dir passieren kann, ist ja einfach, du gehst ins Bürgergeld oder was auch immer, wie es immer heißt, oder im allerschlimmsten Fall in die Privatinsolvenz, ne? Aber aus der, selbst aus der kommst du ja wieder raus innerhalb von ein paar Jahren und startest einfach neu, ne? Und das hättest du natürlich in anderen Ländern, wo du dann vielleicht günstig eine Firma machen kannst, so vielleicht dann nicht mehr, ne? Und dann wieder zurückzukommen nach Deutschland, um dann neu anzufangen, das finde ich dann wiederum auch nicht fair. Also, ne, dass man dann sagt, okay, ich bin jetzt hier gerade irgendwo im Ausland mit all dem gescheitert, was ich mir vorgenommen habe, kriege hier unter keine Unterstützung, also gehe ich zurück. Also auch das sieht man ja häufiger schon mal. Ne? Und ja, das
Na
ist
gut,
ja so die andere Seite. Ne? Ist auch nicht fair.
man geht ja meistens den Weg des geringsten Widerstandes. Zumindest ist es für alle so, die sich vornehmen, hey, hier Sixpack finde ich super, aber bitte ohne Muskelkater und Schwitzen. Das wäre ganz toll. Bodypainting wäre dann vielleicht eine Möglichkeit, dann sieht es zumindest so aus. Ja, aber also ich denke schon, dass das einfach ganz so oft so ist, dass wir glauben, dass die Dinge ungerecht sind oder dass wir es vielleicht dann irgendwo nicht schaffen und trotzdem wir natürlich ein System haben, was einen irgendwo wieder auffängt. Was würdest du ändern? Also, wenn du jetzt so die Möglichkeit hättest zu sagen, hey, wir müssen hier mal ein paar andere Weichen stellen, gäbe es was, wo du sagen würdest, hey, das wäre doch mal eine Idee, lass uns das mal machen?
Boah, das ist natürlich jetzt ein Brett. Was ich mich oder was mir noch aus der Zeit der GbR sehr prägend im Kopf geblieben ist, ist das Thema Krankenversicherung. Und eigentlich kann man es auch übertragen auf den Bereich Steuer mit, es wird alles immer vorläufig berechnet. Und am Ende kriegst du die Abrechnung, darfst aber dann direkt in die Vorauszahlung gehen und stehst dann quasi in so einer Zwischenwelt auf einmal mit Altlast, Neulast und aber im Zweifel denselben Umsätzen oder einem kleinen Wachstum oder einem Rückgang. Ne? Und ich glaube, das System wäre so eins der ersten, wo ich sagen würde, okay, da muss man irgendwas optimieren, einfach um es anders zu machen. Ne? Also, dass man, weiß nicht, da quartalsweise vielleicht so eine Festsetzung macht, ne? Und dass man nicht einfach diesen Riesenbatzen hat, weil ich glaube, das macht auch ganz viele kleine Unternehmen, die es gar nicht auf dem Schirm haben, am Ende kaputt. Also wir sind jetzt 5 Jahre am Markt und wir haben so viele Unternehmen gehen sehen, die in diesen 5 Jahren gestartet haben, sich versucht haben, was aufzubauen, dann entweder nicht den Mut gehabt haben, all in zu gehen, dann aber nicht diesen Drive hinkriegen mit, ich habe einen Hauptjob, ich habe vielleicht Kinder und mache dann noch mir nebenberuflich was, wovon ich am Ende leben will. Ja, da haben wir ganz viele gesehen, die angefangen haben und aufgehört haben. Wir haben aber auch viele Unternehmen gesehen, die ganz etabliert waren, die auf einmal aufgehört haben. Wo die gesagt haben, ey, der Fokus hat sich geändert und ich mache jetzt was ganz anderes oder höre ganz auf, ich mache jetzt nur noch Investments. Ja, das ist halt, glaube ich, auch viel auf diese solche Thematiken dann zurückzuführen. Also, du hast ja schon gesagt, Wegzugssteuer ist natürlich auch so ein Brett, was wirklich einem schon zu denken gibt, ne? Also wenn man ein Unternehmen sich über Jahre aufgebaut hat und dann einfach seinen Lebenspunkt ändern möchte und dann dafür so gesehen bestraft wird oder erstmal zur Kasse gebeten wird, ist sicherlich auch nicht der feine englische Zug.
Ja, das sehe ich auch so. Also das können wir definitiv verbuchen auf, ey, das ist nicht fair, zumal man ja Möglichkeiten ja für dieses Land ja irgendwo schafft. Der ein oder andere schafft unwahrscheinlich viele Arbeitsplätze. Also ich denke auch, es ist so ein ständiges Geben und Nehmen und viele Unternehmer, ich glaube schon, dass sie eher das Gefühl haben, der Staat möchte lieber einfach gerne etwas nehmen, bevor er etwas gibt. Ich glaube, dass man das manchmal etwas dicker unterstreichen kann als an anderen Tagen. Hattet ihr denn, weil du es gerade angesprochen hast, in Bezug auf Vorsteuervorauszahlungen oder grundsätzlich, ne, die Steuerlast schon mal von vornherein an den Fiskus überweisen zu dürfen? Bei der GmbH sieht es ja auch dann nochmal so aus, gerade dann, wenn es einfach nur eine offene Forderung ist, kann man ja auch da die schon noch nicht einkassierte Umsatzsteuer ja auch direkt schon mal Richtung Finanzamt überweisen. Gab es Momente, wo es für euch rein zahlentechnisch erstmal irgendwie absolut unvorstellbar war, zu sagen, hey, wie sollen wir das jetzt gerade handeln? Also kennt ihr selber so Momente auch?
Die kennen wir nur zu gut, ne? Also wir haben ja wirklich schon viel Mist erlebt, muss man einfach sagen. Viele gute Momente, viel Mist. Wenn ich mich, boah, ich glaube, 2022 war es, Dezember, da haben wir einen schönen Brief bekommen, bitte zahlen, oder im November, bitte zahlen Sie bis 10. Dezember, ich glaube, es waren 15.000 Euro an Steuern nach, Umsatzsteuer war es ja nicht. Gewerbesteuer, irgendwie sowas. Ne? Und gleichzeitig bitte überweisen Sie bis zum 10.12. dann aber auch nochmal 10.000 Euro mehr, um das abzudämpfen. Ne? Und das war schon so ein Moment, wo ich dachte, boah, gut, dass wir hier damals in der GbR Systeme geschaffen haben, die genau das halt irgendwie abgepuffert haben. Ne? Also unser Steuerberater war nie begeistert davon. Wir waren froh, es gemacht zu haben. Und in der GmbH sieht es jetzt nochmal anders aus. Da ist alles deutlich komplexer, aber natürlich auch viel planbarer. Ja.
Was genau habt ihr gemacht, um das Ganze abzupuffern? Da ist mit Sicherheit der ein oder andere gerade neugierig da draußen.
Wir haben damals das System Profit First bei uns gehabt. Das war so das Fünf-Konten-Modell, wo wir die Umsätze drauf geschifft haben und dann einfach da nach einem festen Schlüssel uns die Gehälter ausgezahlt haben. Also Fixkosten festgelegt. Und dann hat man ja immer Fixkosten, die haben, weiß ich nicht, 30% vom Umsatz. Dann gehen 30% aufs Fixkostenkonto, so und so viel aufs Steuerkonto, so viel aufs Rücklagenkonto. So viel auf so ein Belohnungskonto, wo man dann am Ende des Quartals sich nochmal was ausschüttet. Und was dann übergeblieben ist, waren dann quasi die Gehälter, die wir hatten.
Ja, ich
Ne?
verstehe, dass der
Und
Steuerberater das blöd fand, weil er durfte das natürlich kontieren. Aber es macht Sinn. Also so wie ich vorhin auch schon sagte, ne, das, was reinkommt, 50% definitiv, also diesen Cut definitiv machen. 50% an die Seite, nicht angehen, gehört dir nicht, kannst dich noch so auf den Kopf stellen. Du wirst irgendwann froh sein, genau das getan zu haben, weil es kommt zwischendurch immer mal so ein komisch eingefärbter Brief in den Briefkasten, wo man schon vorher weiß, das ist keine Liebesbotschaft.
ja, definitiv. Ja. Und in der GmbH ist es natürlich deutlich planbarer, was sowas angeht, aber hat natürlich auch einen Druck, weil du hast natürlich ein Gehalt, was du dir selber festlegst. Und dieses Gehalt muss halt fließen, Monat für Monat. Ja, einfach, weil ein Angestellter das auch kriegen würde. Und das ist natürlich ein Problem, wenn deine Umsätze wegbrechen. Das heißt, wenn du es zu hoch wälzt, ist halt Kacke. Und da würde ich zum Beispiel auch einiges anders machen, wenn ich jetzt nochmal eine neue GmbH gründen würde. Einfach es deutlich flexibler aufbauen, als wir es damals zum Beispiel gemacht haben.
Das heißt, ihr würdet andere Gehälter vereinbaren, dass du vielleicht heute einen anderen Arbeitsvertrag mit dir vereinbarst, wo du sagst, so,
Genau.
wir machen mal eine Gehaltsreduktion um 50% oder?
Das nicht, aber zum Beispiel Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, ne, das würde ich nach Stand heute definitiv anders lösen, als wir es damals gelöst haben. Einfach um da ein bisschen mehr Flexibilität reinzubringen. Weil am Ende des Jahres kann man sich natürlich die Gewinne, die überbleiben, eh auszahlen. Zu einem gewissen Maße, die werden auch versteuert natürlich. Aber ja, so also grundsätzlich.
Ja, ich glaube, das ist für den einen oder anderen auch mal schön zu hören, so dieses Pro-Kontra, ne, in Bezug auf, welche Firmierung wähle ich denn für mich, was macht wirklich Sinn und was vielleicht auch nicht. Und ja, dass alle da draußen zwischendurch mal ein bisschen Blut und Wasser schwitzen, wenn es einfach ums Thema Steuern geht und es gehört einfach viel, also es gehört dazu, also ob man möchte oder ob man nicht möchte, wenn man sich
Ja.
dafür entscheidet, hier in Deutschland sich ein Unternehmen aufzubauen, wer A sagt, muss auch B sagen.
Das ist so, ne? Und gerade Finanzamt, Krankenkasse und Co., die haben da auch relativ wenig Lust auf Spielräume. Ne? Also muss man sagen, also wenn man nett zu denen ist, dann sind die in der Regel auch nett zu einem. Aber grundsätzlich ist halt der Spielraum, der da vorhanden ist, auch schon deutlich begrenzt. Das heißt, das sind eigentlich so Menschen oder Unternehmungen, mit denen man sich nicht unbedingt anlegen sollte, sondern vielleicht mal freundlich nachfragen soll, ey, ist vielleicht eine Ratenzahlung möglich? Oder können wir es vielleicht stunden, weil es gerade wirklich schlecht ist, ne? Aber nicht reagieren ist, glaube ich, das Schlimmste, was man machen kann. Das kann ich aus eigener Erfahrung mit meiner alten Krankenkasse definitiv so sagen.
Also auch da nochmal ein Goldnugget. Wichtige Briefe bitte nicht ignorieren. Definitiv immer schön bearbeiten. Und wie du es vorhin auch schon sagtest, ne, also wir sind in Deutschland nicht verloren. Es gibt immer einen Weg, es ist immer möglich, aber ich glaube, die Kommunikation über all dessen ist einfach unwahrscheinlich wichtig, dass man transparent mit solchen Situationen umgeht.
Vor allem der Brief, der bei dir eingeht, wenn der Brief bei dir zu Hause ist, dann ist dieser Brief ja da und im Zweifel laufen Fristen dagegen. Ne? Und der Brief geht ja nicht weg, nur weil du ihn nicht aufmachst oder gelesen hast und ignorierst. Ne? Oder wenn du siehst, oh, schon wieder Finanzamt, oh, schon wieder Krankenkasse, lege ich erstmal zur Seite, kümmere ich mich drum, wenn ich Lust habe. Die Lust kommt halt nicht. Ne? Also, und ich glaube, das ist auch, was viele selbstständige Unternehmer sich einfach verinnerlichen dürfen. Am Ende ist es unser Job, den wir hier tun. Und zu jedem Job gehören Sonnen- und auch Schattenseiten. Und die Schattenseiten gehen nicht weg, auch wenn man sich nicht drum kümmert. Ne? Und im Angestelltenverhältnis geht das vielleicht noch irgendwie irgendwo unter. Aber sobald man ein eigenes Unternehmen hat, sollte man das tunlichst vermeiden.
Ja, das ist definitiv so. Und da mache ich nochmal ein kleines Hopping nach hinten in Bezug auf IT-Sicherheit, Backups, alles, was man so braucht. Ich meine, mich erinnern zu können, dass ihr so ein schönes kleines Notfallkit habt für alle, die mal so mit Serverausfall und so zu tun haben. Was genau ist das? Magst du mir da nochmal kurz was zu erzählen?
Klar, also wir haben so eine Art Minikurs für all unsere Kunden und aber auch für Interessierte erstellt, wo einfach die wichtigsten Sachen nochmal drauf sind. Ne? Was tun, wenn ein Tool nicht funktioniert? Da sind dann so Sachen drauf wie Schematas. Ne? Okay, funktioniert das Tool gerade nicht? Ja, funktioniert nicht. Brauche ich das Tool in den nächsten 3 Stunden? Ja, brauche ich es nicht. So, dass man einfach ganz strukturiert, da kommt wieder der Katastrophenschutz zum Tragen, ganz strukturiert schauen kann. Wie geht man an diese Thematik gerade ran? Okay, wenn es ein großer Serverausfall ist, dann kannst du eh nichts ändern. Dann schau halt in 2, 3 Stunden nochmal nach. Guck auf einer Statuspage. Schau in Facebook-Gruppen, wo ähnliche Nutzer wie du sind. Frag, man kennt immer irgendjemanden, der auch das Tool nutzt im Kreis. Ne? Und da sind einfach so Notfalltipps drin. Was kann ich tun? Und dann, wenn es dazu kommt, oder wenn der Notfall eingetreten ist, was kann ich jetzt aktuell tun und was sollte ich tun, wenn dann dieser Notfall, ob es jetzt ein Servercrash ist oder einfach das Tool nicht verfügbar ist, was kann ich dann tun, um zu gucken, ob das, was ich geplant habe, weil im E-Mail-Marketing ist man ja häufig dabei, Sachen zu automatisieren, vorauszuplanen. Und wenn man jetzt ein Webinar beispielsweise hat und die Webinar-Einladung sollte gestern rausgehen, ist sie aber nicht. Oder das Follow-up zum Webinar, was ich gehalten habe, ist natürlich Kacke.
Oh ja.
Dass man da einfach ganz strukturiert schauen kann, natürlich größtenteils bezogen auf ActiveCampaign, wie geht man an die Thematik ran, wie finde ich jetzt was, wo sollte ich gucken, was vergessen viele, genau, und mit so ein paar allgemeinen Backup-Tipps noch, welche Verbindung habe ich überhaupt, welche Tools habe ich, wie hängen diese Tools miteinander zusammen, was passiert, wenn das eine Tool ausfällt und das andere ist noch aktiv, genau.
Ja,
Und
es
diese
klingt auf jeden
Schematas haben
Fall.
wir einmal eingebunden als ganz fancy Animation, aber auch als Basic PDF, dass man sich einfach runterladen kann, falls auch dieser Server ausfällt.
Das klingt ultra spannend und ich glaube, es ist ultra, ultra, ultra wichtig. Also von daher für alle, die gerade merken, ah krass, das sollte ich mir mal angucken. Alle Infos zu Stefan und auch zu E-Mail-Conversion findest du definitiv verlinkt unten in den Show Notes. Klick dich da auf jeden Fall rein, connecte dich mit Stefan. Aber lieber Stefan, bevor ich all meine Interviewgäste entlasse und bevor all die sagen dürfen, wir sehen uns irgendwo später mal im Netz, habe ich für alle am Ende immer noch so ein schönes kleines Spiel vorbereitet. Und du siehst jetzt hier drei Spielekarten, eine blaue, eine grüne und eine gelbe. Und du darfst dir eine Farbe aussuchen.
Okay, dann nehme ich das E-Mail-Conversion Blau.
Das E-Mail-Conversion Blau, sehr schön. Und ich gucke mal hinein und wir spielen, was niemand über mich weiß. Eine Anekdote über dich, etwas, was du noch nie auf Social Media in vielen kleinen lustigen Gesprächsrunden erzählt hast. Das kann über ein Hobby sein, über etwas, was dich total begeistert. Und wir sind alle gespannt. Bist du bereit?
Auf jeden Fall. Okay. Noch nie wird natürlich schwer, aber ich habe nie studiert. Ja, habe es mal angefangen im Fernstudium, war nichts für mich. Und wenn ich aber studieren könnte, dann wäre es auf jeden Fall der Bereich schlechte Witze und GIFs bzw. Memes. Denn das sind die Bereiche, die für mich absolut das Leben schöner machen. Und ja, also damit kann man mich auf jeden Fall immer glücklich machen. Schickt mir ein Meme. Und ihr kriegt eine tolle Reaktion von mir zurück.
Oh, ich glaube, das nehmen wir jetzt alle wortwörtlich. Also auch da nochmal die Info auf die Shownotes. Connectet euch mit Stefan und ich bin gespannt. Verlinkt mich bitte ganz gerne in diesen Beiträgen, macht Screenshots davon. Ich bin gespannt, was da letztendlich passiert. Und wenn du, so als kleines Takeaway noch für den einen oder anderen da draußen, wenn du einem Unternehmer, einer Unternehmerin, die einfach gerade irgendwo in einem Technikchaos steckt, einen einzigen Rat noch mitgeben würdest, um wieder durchatmen zu können, welcher wäre das?
Steht auch in unserem Notfallkit drin. Ruhe bewahren, Panik bringt niemanden etwas. Und wenn es im Unternehmen im Online-Bereich ist, ja, das Internet, nur weil es immer da ist, ist nicht ein Tool, was immer funktioniert. Ja, also ich spreche gerne in Bildern, wenn du ein Ladengeschäft hättest da draußen und in der Straße ist auf einmal ein Wasserrohrbruch und du kommst nicht mehr in dein Ladengeschäft oder die Kunden kommen nicht mehr in dein Ladengeschäft, dann könntest du da auch akut nichts gegen tun und da würde Aufregen genauso wenig bringen. Deshalb einfach ein bisschen Ruhe reinbringen. Kein Toolanbieter macht sowas gerne, dass irgendwas nicht funktioniert, denn am Ende verdienen alle irgendwie ihr Geld damit, selbst bei kostenfreien Tools. Und im Hintergrund wird in der Regel ganz fleißig daran gearbeitet, dass Tools funktionieren oder halt noch besser werden.
Ein wunderbarer Tipp zum Schluss. Ich persönlich denke auch, niemand steht morgens auf, reibt sich die Hände und denkt sich, ja, jetzt werden wir den Kunden heute mal ein bisschen piesacken. Das glaube ich im Leben auch nicht. Lieber Stefan, ich bedanke mich für dieses tolle Interview von dir. Dir da draußen wünsche ich ganz viel Spaß mal beim Stöbern, ob E-Mail-Conversion nicht auch etwas für dich sein sollte. Sofern du schon bei ActiveCampaign bist, kann ich dir versichern, der Switch ist total easy. Du hast damit gar nichts zu tun und du wechselst deinen Account eigentlich gar nicht. Also alles bleibt gleich. So wie du dich anmeldest und du kriegst es im Hintergrund eigentlich gar nicht mit. Und in diesem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuhören. Habt ganz, ganz tolle Tage, macht tolles E-Mail-Marketing da draußen und ich sage einfach zum Ende nochmal ein großes Dank an dich, Stefan. Wir sehen uns da draußen auf jeden Fall im Netz.
Ja, vielen Dank, Caroline. Danke für die Einladung und wir sehen uns.
Bis bald bei Scale and Flow. Hier wird nicht nur geredet, hier wird gewachsen.